herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savané darf ich FDI-Kollegin Sabine Kaiser begrüßen. Hallo Sabine, schön, dass du wieder mal da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ich wieder mit euch einen Podcast machen darf.
Ja, und wir freuen uns. Hallo. Denn du nimmst uns immer in so tolle Ecken in dieser Welt, auf dieser Welt mit, wo wir noch nicht waren, wo wahrscheinlich viele, viele, viele noch nicht waren und du auch nicht, oder?
Nein.
Deswegen ist das echt, ja, Premiere. Also auf sowas freue ich mich immer.
Ja, ich mich auch. Du bist gestern ganz frisch aus China zurückgekommen, ne? Vielleicht erste Frage, wie geht's dir? Bist du müde? Wir nehmen jetzt hier gerade am Vormittag auf. Es ist kurz nach 11. In welcher Zeitzone befindest du dich noch vom Körper her?
Bei mir ist jetzt so ungefähr 18 Uhr. Ich glaube, eine Stunde habe ich schon gut gemacht. Aber nein, ich bin sozusagen richtig wach und fit dabei. Seit 5 Uhr morgens wach. Aber ich hatte einen angenehmen Rückflug. Sind halt 14 Stunden, die man fliegt. Ja. Und dann ein Tagesflug ist gefühlt extrem lang. Ich war zwischendrin kurz davor, beim Service zu helfen, weil mir ein bisschen langweilig war. Aber sonst alles gut überstanden.
Oh, hättest du denn helfen können? Also ich darf die Frage hier stellen, wir sind im FDI-Podcast, ja. Wir haben viele, viele, viele erfahrene Kollegen. Hättest du da wirklich direkt fachfrauisch zulegen, also Hand anlegen können?
Ich glaube, das ist nicht erlaubt, aber theoretisch, ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet, es wäre mir sicher gelungen. Aber,
ja. Ach schön, also war der Rückflug einigermaßen zumindest okay. Du musstest jetzt zweimal die Füße vertreten, aber du bist ja in Zürich. Bist du dann auch dorthin geflogen oder war noch ein Zwischenstopp in Frankfurt oder war das ein Direktflug?
Nein, ich bin direkt von Shanghai nach Zürich zurückgeflogen und hin bin ich im Prinzip von Zürich direkt nach Hongkong geflogen.
Genau. Okay. Wie cool.
Das ist toll.
Ja. Ich glaube, man unterschätzt immer wieder, wenn man dann halt nicht in der Schweiz lebt, die tollen Verbindungen, die man hat ab Zürich. Also ich bin ja auch schon von Zürich nach Asien geflogen und fand es richtig, richtig, richtig gut. Und manchmal kriegt man ja quasi auch noch eine Stunde oder sowas geschenkt. Das heißt, weniger Flugzeit. Wie lange warst du unterwegs? Mit welcher Airline?
Ich war mit der Swiss unterwegs. Auf dem Hinweg nach Hongkong war es ein Nachtflug, ungefähr 11 Stunden. Den kriegt man ja kaum mit, da schläft man mehr oder weniger durch. Zurück waren es dann Tagesflug halt so um die 14 Stunden, liegt daran, dass im Moment ja auch nicht überall lang geflogen wird.
Ja, ja, ja.
Ja. Das macht die Flugzeit etwas länger.
Ja. Okay. Ja. 14 Stunden, da kann ich es verstehen, dass du auch mal sagst, ich würde gerne irgendwas anderes machen, helfen, Beine vertreten und so. Aber hin, 11 Stunden, finde ich sehr komfortabel. Und mit der Swiss sowieso. Also du wirst wahrscheinlich bestätigen, dass die Swiss ja also wirklich einfach eine Top-Airline ist, um solche langen Flüge zu machen, oder?
Genau, richtig. Also netter Service, gutes Essen und passt alles perfekt.
Ja. Warst du aufgeregt?
Nein, ehrlich gesagt, Hongkong kenne ich schon relativ gut. Das war für mich sozusagen ein Heimspiel. Deswegen habe ich diesmal oder wollte ich diesmal auch nicht so viel den Fokus auf die Stadt selber legen. Wir wollten eigentlich wandern gehen. Ich hatte ja im Prinzip nur einen Tag Hongkong, weil man kommt am ersten Tag, wenn man mit dem Nachtflug ankommt, nachmittags an, späten Nachmittag in Hongkong an, dann geht man vielleicht noch lecker essen. Nicht nur vielleicht, sondern das haben wir tatsächlich dann getan. Und am nächsten Tag wollten wir wandern gehen, denn Hongkong hat sehr, sehr viel grüne Ecken, was man einfach auch immer wieder vergisst. Es besteht nicht nur aus Kowloon und Hongkong Island, sondern es hat auch eben die New Territories und ganz tolle grüne Ecken. Leider kam uns das Wetter dazwischen. Es hat nicht nur senkrecht, sondern auch waagerecht geregnet. Die Wanderwege waren überflutet. Es gab einen kleinen Erdrutsch und wir sind losgefahren, todesmutig. Sind dann aber nicht weitergekommen und sind dann zurück in die Stadt gefahren. Und das war auch ganz gut so, weil es am Nachmittag noch wesentlich mehr geschüttet hat. Und ja, was macht man an einem regnerischen Nachmittag in Hongkong? Man
Shopping!
Dann auch gut und
also,
was sagtest du?
Shopping, habe ich gesagt.
Shopping, ja. Shopping kann man machen. Man kann aber auch ins Museum gehen tatsächlich. Hongkong hat sehr schöne Museen, auch neue, unter anderem das Palastmuseum. Und man glaubt es kaum, da sind viele, viele Dinge aus der verbotenen Stadt in Peking ausgestellt.
Aha, das ist ja toll. Das
war dann auch für mich ein Aha-Erlebnis, als ich das erfahren habe. Es hat auch viele schöne Kunstmuseen. Also neben Shoppen natürlich kann man dort auch sehr gut, gibt es auch andere Beschäftigungen für Regentage, für die Leute, die nicht so gerne durch die vielen, vielen Märkte und Einkaufszentren laufen.
Ja. Mhm. Das ist ja, also ergibt sich ja mal, wenn man mal eine kleine Planänderung hat, dann kommt auch mal was anderes auf einen zu und man entdeckt mal ein bisschen was anderes. Also das ist ja auch eigentlich ganz, dann auch mal ganz charmant. Man muss flexibel sein, ne? Sabine, so ist es halt, auch auf Reisen.
Genau, und vor allen Dingen auch zu der Jahreszeit in Hongkong sollte man flexibel sein. Das ist einfach die Übergangszeit von der Trockenzeit in die Regenzeit. Und da kann es schon mal heftig regnen und am nächsten Tag reißt der Himmel wieder auf und man hat dann auch nach dem Regen gute Sicht. Dann lohnt es sich auch wieder oben auf den Hongkong Peak zu wandern und die Aussicht zu genießen. Also von dem her, es hat sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Stadt. Man sollte einfach zu der Jahreszeit flexibel sein, wenn man dorthin fährt im Mai oder Juni. Mhm.
Genau. Mhm. Ja. Okay, ja, brauchen wir die Frage nach dem Wetter gar nicht stellen, ne? Aber es wurde dann ein bisschen besser. Für euch auf der...
Ich komme da noch zu. Okay, der Regen hat, die Regenwolke hat mich ein wenig begleitet. Wir mussten etwas flexibler sein, aber wir haben auch immer ein bisschen Glück gehabt dabei. Also es hat ja alles seine Vor- und seine Nachteile, muss man immer so sehen.
Ja, das stimmt. Okay, aber dann Hongkong waren 2 Nächte geplant. Das habt ihr dann auch so gemacht?
Das haben wir auch so gemacht. Genau, im Prinzip hatten wir uns eigentlich einen Tag zum Wandern eingeplant und sind dann schon am nächsten Morgen, haben wir uns auf den Weg nach Festlandchina gemacht, wie man so schön sagt, Mainland China. Und da fing für mich so ein bisschen das Abenteuer an. Da war ich dann natürlich auch aufgeregt, weil es war das erste Mal, dass ich visumfrei nach China einreisen konnte, das dann noch über Land mit dem Zug. Und da war natürlich die große Frage, wie funktioniert das Ganze für mich? Wie dauert das? Wie aufwendig ist das? Muss man viel ausfüllen? Wie lange dauern die Kontrollen? Und da war ich sehr, sehr überrascht, muss ich sagen.
Wie war's? Ging einwandfrei?
Ja, wir sind vom Hotel aus mit dem Transfer 10 Minuten zum Bahnhof, West Kowloon Bahnhof, ein riesengroßer Bahnhof in Hongkong, wo die Schnellzüge aus China ankommen. Man muss einmal eben durch die Kontrolle in Hongkong durch. Das heißt, es wird der Koffer schon mal kontrolliert, ähnlich wie am Flughafen, eine Sicherheitskontrolle. Dann macht man die Ausreise. Dann wird tatsächlich nochmal der Koffer kontrolliert bei der Einreise nach China, auch für den Zug. Das ist aber grundsätzlich in China so, dass die Koffer immer einmal durch die Sicherheitskontrolle gehen. Und dann geht die Einreise los und das ist alles mit den biometrischen Pässen relativ einfach. Der Pass wird eingelesen, man macht einmal nochmal, legt die Finger auf, einmal die mittleren Finger, dann die Daumen. Dann wird das Foto abgeglichen, das war's schon. Man füllt noch einen kleinen Zettel vorher aus, auf den man nochmal kurz die Reisedaten schreibt und eben seine erste Unterkunft. Und dann bekommt man einen Stempel. Und dann darf man 15 Tage visafrei in China bleiben. Das ist ganz lustig.
Also darf ich da kurz einhaken?
Ja, darfst du natürlich.
Das ist ein Quantensprung. Ja. Also das ist eine Entwicklung. Ich möchte das bitte wirklich leider jetzt hier anführen. Ich habe 1996, nein, stimmt nicht, das ist jetzt gelogen. Vielleicht war, also kann auch 99 oder 2000 gewesen sein, an der Uni dazu eine Studienarbeit angefertigt, wo man damals schon davon ausgegangen ist, dass spätestens 2010, aller spätestens 2010, dieses Prozedere, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, eintritt und dass das den Tourismus in China unfassbar ankurbeln wird. Also, dass man dann eines der größten Reiseländer wird. Und jetzt erzählst du gerade von etwas, 2024, was für mich damals schon im Rahmen der Studienarbeit, also quasi zu Zeiten von Millennium, fast real war, aber dann eben nicht kam. Und deswegen muss ich das jetzt sagen, das ist ein Quantensprung für die Touristik, fürs Reisen, für alle, die China interessiert sind, die das noch auf der Bucketlist haben. Es ist jetzt viel einfacher.
Richtig. Und es ist genau so, wie du sagst, es war... Davor wurde es auch eher noch komplizierter von Jahr zu Jahr.
Genau.
Eine Zeit lang hat man einfach seinen Pass an eine Visumzentrale geschickt, hat das Visum bekommen gegen Einwurf entsprechender Münzen, der Visa-Fee. Später oder eben in den letzten Jahren vor Corona musste man dann noch in die jeweilige Botschaft die Fingerabdrücke abgeben. Das hieß, dann musste man einen Termin für machen. Das heißt, bevor man nach China reisen konnte, hatte man mindestens schon einen Urlaubstag hergegeben für dieses ganze Prozedere. Dann musste man warten, bis das Visum zugeschickt wurde und so weiter und so fort. Und es war eben auch immer mit Kosten verbunden. Mhm. Und das fällt jetzt weg. Das Visum ist auch kostenfrei. Und ich habe während meines Aufenthalts auch noch sehr, sehr gute Nachrichten bekommen, denn dieses Prozedere war ursprünglich nur geplant bis zum November 24 und ist jetzt bis zum 31. Dezember 25 verlängert worden. Mhm. Das heißt super. Also für alle, die, wie du schon sagst, China auf der Bucketlist haben, jetzt heißt es loslegen, denn das Land ist ja auch groß. Das ist ja nicht einmal in 15 Tagen abgereist. Nee. Das musste ich dann auch feststellen.
Oh, also da kann ich mir vorstellen, dass da die ein oder andere Anfrage jetzt reinkommt. Gerade bei China ist es ja auch so, dass ihr von FDI in der Schweiz als Fernreisespezialisten da auch viel individuell quasi noch zusammenstellen könnt oder müsst, neben den, ich sag mal, Rundreisen oder so. Das heißt, vielleicht kommt da was, denn ja. Das sind Kaufargumente, muss ich jetzt ganz einfach mal sagen.
Das sind Kaufargumente und es gilt auch für Tibet. Man braucht zwar immer noch den Tibet-Permit, aber ja. Eben, du kannst jetzt auch wirklich einfacher nach Tibet, weil sobald du eben über einen Veranstalter eine Reise nach Tibet buchst, ist die jetzt visafrei und den Tibet-Permit kriegst du dann automatisch mit, wenn du über einen Veranstalter buchst.
Wow.
Also das organisieren wir dann gerne
mit. Das ist natürlich krass.
Ja. Ja, Zeit, Geld, alles, was man sich spart, um dann die Reise eher zu genießen und diese ganzen Themen bedenken, Bedenkenträger. Also ich wäre genauso wie du. Ich hätte auch vorher dann so, oh, wie lange wird das dauern? Wird das jetzt kompliziert? Und du hast jetzt ja eigentlich gerade bestätigt, da machen wir uns oft viel zu viel Sorgen, weil das war alles easy dann, oder?
Ja, es war alles easy und du kannst sogar theoretisch jetzt von Hongkong aus Tagesausflüge nach Guangzhou machen. Oder du besuchst Hongkong und sagst, spontan, ich gehe mal eben für ein, zwei Nächte eben in die Richtung Guilin oder Guangzhou oder wie auch immer. Das ist einfach kein Problem mehr. Das kann man spontan jetzt machen. Und das finde ich, ist einfach eine tolle Perspektive, zumal die Gegend eben, und deswegen wollte ich da ja auch unbedingt hin, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, was man ab Hongkong aus jetzt schnell erreichen kann. Mhm.
Schöner Zugewinn. Mhm.
Genau. Und das wirst du uns sagen, weil ich habe ehrlich gesagt, ich gebe das zu, gar keinen Plan. Gar keinen Plan. Ich habe aufgrund von natürlich meiner touristischen Tätigkeit immer mal wieder mit Shanghai etc. zu tun gehabt. Aber was ich von Hongkong aus machen kann, weiß ich nicht. Und das sagst du uns.
Genau, da würde ich jetzt prompt einfach mal weitermachen.
Wir steigen in den Zug, oder?
Nämlich, kann das sein? War uns. Wir stiegen in den Zug. Wir sind 2 Stunden gefahren Richtung Guangzhou. Dadurch, dass wir zum Ostbahnhof gefahren sind, der etwas zentraler liegt. Wenn man den Südbahnhof nimmt, fährt man nur 1 Stunde. Der Zug hält dann auch nicht so oft. Das sind die Unterschiede. Aber dann ist man schon in Guangzhou. Guangzhou ist bekannt auch als Kanton. Durch die Kantonmesse, glaube ich, weltweit schon ein Begriff. Und eben auch schon so ein bisschen eher immer durch die Nähe zu Hongkong die Sonderwirtschaftszone gewesen. Eigentlich hat sich zu Anfang, als China sich geöffnet hat, ging es in Guangzhou los. Für mich war es in Gedanken immer eine sehr, sehr moderne Stadt. Man hat diesen Fernsehturm, diesen Canton Tower und die vielen Hochhäuser. Und eben auch, es ist eine Stadt mit 16 Millionen Einwohnern. Da denkt man, das ist eine riesengroße Stadt, die wenig Charme hat. Und das musste ich einfach revidieren.
Schön.
Die Stadt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie hat eine ganz, ganz tolle Promenade des Perlflussdeltas entlang. Also da kann man abends auch flanieren und spazieren gehen. Sie hat die Insel Shamian. Das ist eine vorgelagerte Insel. Und dort findet man sehr, sehr viele koloniale Bauten. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund. Denn der Hafen damals von Canton, damals noch, war einer der wenigen Häfen, in dem Ausländer handeln durften. Mhm. Also bis 1842 war das die einzigste Möglichkeit für Ausländer für den China-Handel. Und dementsprechend ist das so eine Welt für sich. Man geht über eine Brücke und ist dann in einer völlig anderen Welt. Viele koloniale Bauten hohe Bäume und es ist auch wunderbar erhalten. Es ist komplett Fußgängerzone, man kann da flanieren gehen. Es hat da viele Cafés und Restaurants, eine ganz tolle Atmosphäre.
Dann schön, man über also diese, eine chinesische Hansestadt quasi.
Sozusagen, genau. Ja, ich komme ja ursprünglich aus Bremen und habe früher in einer Firma gearbeitet, die vor 200 Jahren da auch ihr Handelshaus hatte. Also für mich hat sich da so ein kleiner Kreis geschlossen. Ich bin da so ein bisschen rumgelaufen und habe gedacht, ach siehste.
Deshalb hat es dir auch so gut gefallen. Das ist total cool.
Cool, vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Man weiß es nicht. Nein, aber und dann geht man wieder über diese Brücke zurück und dann bist du mitten in so einem Altstadtviertel, also eher traditionellen Viertel, wo chinesische Medizin verkauft wird, wo es diese alten Shophäuser gibt, wo unten dann eben verkauft wird, oben wurde gewohnt. Also ja, ganz, ganz tolle Kontraste bietet diese Stadt und sehr, sehr viel Grün auch. Das hat mich überrascht. Mhm. Und eben durch diese verschiedenen Stadtteile eine unheimliche Vielfalt. Ja.
Wie lange? Cool, das heißt, man hat wirklich beides. Man hat das traditionelle, ich sag's ja, wie es ist, wie man es auch aus Filmen kennt. Ganz oft, wenn ich Filme schaue, sehe ich viel, viel mehr vom alten China als vom neuen, weil es sich einfach so schön anbietet, ist halt pittoresk. Mhm. Und dann hast du aber trotzdem eine moderne Metropole.
Genau, richtig, ja. Also wir sind dann abends noch um die Skyline anzuschauen, gibt es dann eine riesengroße Fußgängerbrücke inzwischen über den Perlfluss und von da aus kann man wunderbar auf diesen Tower gucken und wie alles in diesen chinesischen Metropolen, es ist immer wunderbar mit Lichtern erleuchtet. Wir hatten vorher einen großen Regen, dann hingen zum Teil der Turm und die Hochhäuser so ein bisschen in den Wolken. Und da kommen wir auch schon dazu, so sehr ärgerlich wie der Regen manchmal war, so schön hat er aber auch manchmal Atmosphäre gebracht, muss man einfach auch sagen.
Ah, ja.
Ja, das ist, ja.
Jetzt ist schon gerade Perlfluss gefallen, es ist Shops gefallen, Handel. Hast du eingekauft? Also sind Perlen tatsächlich Thema und sind die da günstiger?
Da nicht unbedingt. Der heißt, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, warum der Perlfluss heißt, da fragst du mich was. Es heißt das Perlfluss-Delta, es sind verschiedene Flüsse, die da zusammenfließen und es gibt da auch noch Orte wie Shenzhen und so weiter. Es gibt da viel Technik. Da hat sich viel technische Industrie angesiedelt. Also wer da Technik kaufen will, ist da sicher gut aufgestellt. Ich muss sagen, ich bin eher so ein bisschen im traditionellen Kunsthandwerk verbandelt und bin dann später ins Kaufen gekommen auf meiner Reise.
Oder also alles mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das wirst du uns dann vielleicht auch noch mal in der zweiten Folge noch besser ausführen. Weil, also ja, das ist natürlich was, was man auch so als Klischee im Kopf hat. Aber ich will dann auch einkaufen. Gebe ich ganz
du kannst da gut einkaufen, wobei China auch nicht mehr so günstig ist, wie man denkt. Also das muss man auch sagen, man bezahlt für ein lokales Essen, kann man auch schon 10 Euro bezahlen.
Tatsächlich?
Also tatsächlich, ja. Es ist nicht mehr das Billiglohnland oder das billige Land. Das musste ich auch erfahren.
Hinfahren. Ich komme nächstes Jahr, weil wer weiß,
wie sich
das
noch
entwickelt.
Die Gefahr besteht schon, ja. Es kann schon noch etwas teurer werden. Es ist sicherlich noch etwas günstiger, aber eben auch nicht mehr so günstig, wie man immer denkt. Also, ja. Das liegt einfach auch an den großen Städten. Die Leute wollen wohnen. Das Lohnniveau ist sicherlich auch gestiegen. Ja, auch eben das Niveau, wie die Leute leben. Es ist nicht mehr dieses einfache Dorfleben. In den Städten ist das schon einfach anders.
Ja, also ein gestiegenes Lohnniveau finde ich mal grundsätzlich sehr, sehr gut.
Richtig.
Und von daher, es sind ja viele Sachen, wo wir sowieso so ein bisschen auch mit unseren Vorurteilen oder so aufräumen müssen. Alleine schon, wenn ich von dir immer höre, in den Zug steigen und Schnellzug. Also das sind halt auch so Sachen, wo wir halt einfach hinten dran sind. Weil wenn du von einem Schnellzug sprichst, dann ist der auch schnell, oder?
Der ist schnell und der ist pünktlich.
Ach,
ist
pünktlich.
Das Verrückte.
Ach so.
Es waren, ja. Wir haben 3 Zugfahrten habe ich gehabt in der Zeit. Es war der Einzug 7 Minuten Verspätung, die er aber später aufgeholt hat. Es gab zum Teil Züge, die sind 2 Minuten eher abgefahren und 2 Minuten eher angekommen.
Ja, das ist ein Problem für mich.
Das ist wie in Deutschland.
wenn der zu früh abfährt, wäre ein Problem, wäre ich nicht da. Ja. Aber das ist gut zu wissen. Also Pünktlichkeit ist ein hohes Gut dann auch.
Ja, du wärst aber nicht zu spät da, weil es ist dort an den Bahnhöfen etwas anders als bei uns. Das heißt, du kommst nur mit der Fahrkarte und mit der Kontrolle auf den Bahnsteig. Das heißt, du gehst in den Bahnhof rein, hast einmal diese allgemeine Gepäckkontrolle. Du darfst eben auch keine spitzen Gegenstände, Waffen und so weiter. Gewisse Dinge darfst du nicht mitnehmen in den Zügen. Dann hast du noch mal so eine Viertelstunde, solltest du auf alle Fälle Zeit haben, weil dann beginnt der Check-in für den Zug. Oh. Dann wird noch mal eben das Ticket eingelesen und das ist alles auf dem Pass gespeichert. Das funktioniert alles sozusagen papierlos mit dem Pass.
Ah, ja. Also richtiger Check-in-Boarding-Prozess quasi.
Genau, das ist ein richtig echtes Zug-Boarding und dadurch gelingt es eben auch, dass wenn alle Leute geboardet sind, dass der Zug dann losfahren kann.
Stimmt, weil alle da sind. Auch
wie toll. Weil alle da sind, genau.
Und der Zug ist auch da, also das ist ja das, was wir nicht immer
genau,
so
gewohnt sind. Genau, der Zug ist auch da. er hält manchmal eben auch je nach Größe der Stadt etwas länger. Also du kannst auch schon mal irgendwo an einem Bahnhof 8 bis 10 Minuten stehen, weil sie eben davon ausgehen, dass viele Leute ein- und aussteigen. Das ist aber eben alles sauber mit eingeplant. Zwischendrin, auf manchen Strecken fährt der Zug inzwischen 300 km/h, die gut ausgebaut sind.
Wahnsinn. Ja, also ich liebe ja Zugfahren. Also von daher, das würde ich mir auf jeden Fall von dir, von euch einplanen lassen. Und was du ja auch noch gemacht hast, da kommen wir später noch zu, ist, du hast ja auch andere Verkehrsmittel noch gewählt.
Richtig, genau. Nein, aber Zugfahren in China ist sehr, sehr zu empfehlen, weil pünktlicher zum Teil als die Flüge. Sehr, sehr schnell auf gewisse Distanzen einfach auch. Da lohnt sich das Fliegen nicht mehr. Bis du am Flughafen bist, dann musst du ja vorher da sein, bis du dein Gepäck hast und so weiter und so fort. Und nein, das ist in vielen Dingen geht es schnell. Mhm.
Schön. Und es ist nachhaltig, finde ich super. Das,
eben, genau, richtig.
Das stimmt. Wir haben ja auch noch eine zweite Folge, da springen wir so langsam gleich rüber, aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf den Ort ein, auf den kleinen Ort, auf die
genau,
das, das kleine Örtchen, ja, auf das Dorf Jiangsu und vielleicht, was du auch von dort aus gemacht hast, weil vielleicht hast du auch was unternommen.
Von Guangzhou aus, genau, da hätte ich in der Stadt sicherlich noch mehr Zeit verbringen können, wie immer im Leben, wenn man dann erstmal was sieht und sich so ein bisschen verliebt in eine Stadt. Aber einer der Hauptgründe, warum ich auch in die Gegend wollte, waren die Wachtürme von Kaiping. Das ist eine sehr erstaunliche Architektur, die sich da entwickelt hat und die tatsächlich zu den UNESCO-Weltkulturerben gehört. Und ist gar nicht als solche so unbedingt bekannt. Das sind Wachtürme, die sind Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut worden, von Chinesen, die ehemals in der USA gearbeitet haben. Denn zum Eisenbahnbau hat die USA ja damals viele Chinesen angeworben. Und die kamen zurück. In der Gegend war es damals recht unsicher. Da haben sie sich überlegt, was bauen wir denn jetzt? Wir bauen hohe Wachtürme und das ist eine Mischung aus Hochhaus, Wachturm, Wohnung mit Elementen, die sie von ihren Reisen zurückgebracht haben. Also du findest da barocke Elemente, moscheeartige Elemente, Tempelelemente. Die sind bis zu 9 Stockwerken hoch und stehen dann da so mitten in den kleinen Dörfern, in den Reisfeldern.
Ich habe gerade Bilder vor mir. Wahnsinn. Also so wie du es beschrieben hast, das finde ich ja schon toll am Podcast, konnte ich es mir sehr gut vorstellen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch einige sind. Und da hast du dann wie viel Zeit verbracht?
Da habe ich tatsächlich auch einen ganzen Tag verbracht. Man braucht so ungefähr 1 Stunde, um da rauszufahren in diese Dörfer. Und dann sieht man schon mehr oder weniger gut erhaltene von diesen Türmen. Und wir haben dann 2 Dörfer eben besucht, unter anderem Jinjiangli. Und das ist ein sehr schön erhaltenes Dorf. Das ist eher so schachbrettartig mit kleinen Gassen angeordnet. Und dann haben wir noch ein anderes Dorf, wo die mehr verteilt in den Reisfeldern stehen. Und dann sollte ich später entscheiden, was wir für unsere Kunden nehmen. Ich bin immer noch der Meinung, beide, weil sie so grundverschieden sind. Das ist einfach eine völlig andere Atmosphäre. Und sie haben mir beide gefallen. Einmal mit den engeren Gassen und dann am Ende die Türme. Und dann eben auch dieses, du stehst, man kann auch auf die Türme raufgehen und hat einen ganz tollen Rundumblick von dort. Dann stehst du oben auf dem Turm und siehst diese anderen Türme in der Ferne, die mal so ja, so völlig verloren manchmal auch in den Reisfeldern stehen. Es hat eine ganz tolle Atmosphäre einfach auch.
Mhm. Ja. Auch das können wir uns wieder sehr gut vorstellen. Ja,
ja, genau.
Also ja, schön, plan das dann mal bitte jetzt.
Ja. Mache ich doch gerne. Ja, genau.
Ja, großartig. Ich würde die weiteren Punkte gerne in Teil 2 mit rübernehmen. Ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Und möchte euch beiden und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch nachliefern, warum das Perlflussdelta heißt. Seid ihr beide schon gespannt? Soll ich es loswerden?
Unbedingt. Google ja, ist ja gegoogelt.
Ja, ja. Hat aber ein bisschen länger gedauert, deswegen konnte ich es eben nicht anbringen. Und zwar war ich zwischendurch mal ein bisschen ruhig. Der Fluss heißt Perlfluss. Und deswegen, da war früher ein Flussbett und auf dem Flussbett war eine Insel gelegen und die hieß Seeperle. Und deswegen Perlfluss und dann Perlflussdelta. So, das mal noch so, weil wir haben ja auch hier einen Bildungsauftrag und den haben wir jetzt vervollständigt zum Ende von Teil 1. Ja, wir machen gleich weiter, schauen, ob du dann doch noch eine Wanderung gemacht hast, die ja in Hongkong nicht geklappt hat. Und,
ja, oder
schauen,
in Eisterrassen und eben das andere Verkehrsmittel.
Also fangen wir damit an. Ich bin noch viel gewandert, ja.
Okay, dann sprechen wir da gleich drüber und wir kommen auch noch zur weiteren Megametropole, auf die freuen wir uns auch. Bis gleich. Tschüss.